Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ich aktuell Vorträge zu KI halte, dann frage ich mein Publikum oft, was sie eigentlich am 30. November 2022 gemacht haben. Und das können Sie jetzt auch mal überlegen. Von meinen Zuhörern und aus dem Publikum höre ich dann, ja, wenn das Publikum groß genug ist, oftmals sowas wie irgendjemand hebt die Hand und sagt, da hatte ich Hochzeitstag oder da hatten meine Kinder Geburtstag. Das ist aber natürlich nicht der Grund, warum ich diese Frage stelle. Mich interessiert es auch nett zu hören, dass da jemand ein persönliches Fest hatte, aber ich frage diese Frage im Zusammenhang mit KI, weil der 30. November 2022 ist nicht ganz unwichtig für den Hype, den wir heute rund um KI erleben. An diesem Tag hat nämlich Sam Altman ChatGPT 3.5 vorgestellt und seitdem ist in der Tech-Welt nichts mehr wie es war, weil einfach Aufmerksamkeit seitdem auf dieses Thema KI geht in einem Maße, wie das in den Jahren zuvor nicht passiert ist. Und diese Begeisterung und diese Aufregung rund um KI hat auch zu wahnsinnigen Investitionen in das Feld geführt, wo von den großen Tech-Riesen, aber auch von Kapitalgebern einfach sehr, sehr viel Geld in KI fließt. Und ich finde das, was da passiert, wahnsinnig spannend. Und finde es aber auch spannend, mal so ein bisschen den Schritt zurück zu tun und sich zu fragen, ja, ein bisschen sortiert zu fragen, was ist jetzt eigentlich mit diesem KI-Hype? Und das wollen wir heute machen. Die Frage, die ich heute gerne im Podcast stellen möchte, ist KI, überbewerteter Hype oder eine echte technische und wirtschaftliche Revolution? Und ich möchte heute mit meinem Gast einen kritisch-konstruktiven Blick auf diesen KI-Hype aus der Sicht von Venture Capital, also aus einer VC-Sicht werfen und freue mich, dass ich ein Urgestein der deutschen Tech-VC-Szene gewinnen konnte, heute hier im Podcast mit mir zu sprechen und zu diskutieren. Mein heutiger Gast ist Christian Clausen. Er ist General Partner bei Ventec, einer europäischen Venture-Capital-Firma. Lieber Christian, herzlich willkommen und schön, dass du heute da bist und ein bisschen Zeit für uns hast.
Ja, ich freue mich über die Einladung und freue mich auf das Gespräch.
Christian, bevor wir einsteigen und auch mit deiner, wie ich finde, sehr spannenden VC-Brille auf das Thema KI schauen, magst du erstmal vielleicht noch ein paar Worte zu dir und deinem Werdegang sagen und warum du vielleicht in der Tat ein Urgestein in diesem Bereich Tech-VC bist?
Ja, gerne. Vielleicht ganz kurz so zum Hintergrund. Ich bin nach meinem Abitur, das schon sehr lange zurückliegt, erstmal noch zu der Zeit gab es noch Wehrpflicht und da habe ich 2 Jahre bei der Bundeswehr gedient, wie das heißt, und habe mich dann 16 Monate in einem NATO-Bunker aufgehalten. Ich glaube, das war deshalb interessant, weil es mir in der Telekommunikationstechnik, die wir damals da überwacht haben, gezeigt hat, wo, aus welchem Urschlund wir da kommen. Damals wurde alles noch mit Teletext, das kennt gar keiner mehr, mit so Lochstreifen übertragen, da haben wir da Nachtschichten gemacht. Also ich kenne die Telekommunikationsindustrie wirklich so quasi mit Nachkriegstechnologie beginnen. Gut, danach bin ich dann, habe ich ein Diplom-Ingenieur in Elektrotechnik gemacht, aus Karlsruhe, das heutige KIT, habe da dann auch tatsächlich Telekommunikation Vertiefung gewählt, im Ausland studiert, war ein Jahr hier in Frankreich, wo ich heute gerade sitze, nämlich das sage ich hier. Habe ein Jahr ein MSc in England gemacht, aber immer rund um das Thema Telekom und bin dann erstmal die ersten 9 Jahre nach dem Studium in den Beruf bei Siemens eingestiegen, die damals noch ein großer Telekom-Equipment-Hersteller waren und die Netze der verschiedenen Netzbetreiber mit Systemen, in meinem Fall mit optischen Übertragungssystemen, dann bestückt haben. So, ich habe also da so ganz gut diese ganze Evolution mitbekommen und bin dann über so ein paar Zufälle, wie es oft so ist, und ein paar karrieretechnische Opportunities zu diesem Thema Venture Capital gekommen, schon Mitte der 90er Jahre, eigentlich zu dem Zeitpunkt für die ganz Alten unter deinen Zuhörern, da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, der sich an den Börsengang von Netscape, damals, ich glaube, das 96 gewesen sein, erinnern kann, das im Grunde das Tor zum Internet aufgemacht hat. der erste Browser, den man damals verwendet hat. Und in dem Zusammenhang bin ich mit dem Thema Venture Capital dann privat und ein bisschen beruflich in Verbindung gekommen. Das war damals in Deutschland noch quasi unbekannt. Und habe dann über ein paar Umwege im Grunde die Blaupause für das, was später mal Siemens Venture Capital wurde, gelegt und bin in dem Zusammenhang dann 98 eigentlich abgeworben worden und bei einer von zwei existierenden Venture Capital Firmen eingestiegen als ganz großer Novize, der eigentlich von nichts eine Ahnung hatte, aber mit viel Enthusiasmus und Motivation da angefangen hat. Und so ging mein Leben als VC los. Ich erkläre gleich noch was dazu. Und das mache ich seitdem, von daher jetzt schon mittlerweile irgendwie so 26 Jahre lang. Habe also wirklich die ganze Welt über die ganze Tech-Welt seit eigentlich dem Beginn des Internets als VC erlebt, mit allen Höhen und Tiefen. Und da kann man natürlich so ein paar Muster dann auch schon im Rückblick erkennen.
Vielleicht noch. Das finde ich eben auch so spannend, ja. Und vielleicht, bevor wir da einsteigen, magst du ein paar Worte noch zu Ventec sagen, weil ich finde auch das ganz spannend vom Setup, was ihr macht.
Ja, Ventec ist mittlerweile eine europäische Venture Capital Gesellschaft. Mich hat 2013 über ein paar Umwege dahin verschlagen. Oder vielleicht auch ganz interessant, ich bin eigentlich die 2000er Jahre nach dem Platzen der Internetbubble und dann noch 9/11 und so weiter waren eigentlich im deutschen VC, aber auch in Europa sehr schwierige Zeiten, da brach alles zusammen, der neue Markt und so weiter und so fort und da war die Luft da raus und es gab eigentlich kaum mehr Geld, keiner wollte in diesen Space investieren. So in dem Zusammenhang bin ich dann dem Geld gefolgt und habe mich abwerben lassen in 2008 nach Frankreich, da gab es nämlich ein bisschen mehr Venture Capital. Das wäre aber noch eine andere Geschichte, die wir zu viel Zeit jetzt anschauen. Aber da gab es ein bisschen mehr Venture Capital und ich bin dann eigentlich so ein bisschen der Mr. Germany für französischen Venture Capital Fonds geworden. Und dann 2013 als Miteigner bei Ventec dann eingestiegen in genau derselben Rolle. Wir sind mittlerweile ein paar Leute in Deutschland, die für Ventec hier VC-Investments machen. Wir haben ein Büro in München. Ich selbst bin in Berlin basiert. Und damit sind wir in den beiden Hubs in Deutschland, wo Venture Capital eigentlich so die meisten Targets findet, wobei das in Deutschland auch
Ja, und ich freue mich gleich, wenn wir auf KI schauen, weil ich glaube, mit all dem Hintergrund, der jetzt auch schon durchklang, ja, mit .com und die Netscape-Tage und so weiter, ist es, glaube ich, ganz spannend, auch mal so das, was heute passiert, in ein bisschen so einem Realitätscheck zu unterziehen, bevor wir das machen. Vielleicht für den einen oder anderen Hörerinnen und Hörer ist vielleicht nicht ganz so klar, was ist eigentlich Venture Capital? Schlagwort hört man vielleicht mal, aber das ist jetzt ja nicht jedem ganz so geläufig, der nicht in dieser Szene, in dieser Startup-Welt drin ist oder so wie ich im Silicon Valley gelebt hat, dann kennt man das durchaus. Ja, aber kannst du da mal sozusagen vielleicht uns die ein, zwei Minuten Kurzeinführung geben? Was ist die Idee hinter Venture Capital? Was macht das besonders und auch anders?
Ja, genau. Im Grunde, in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem ist er dadurch geprägt, dass Unternehmer eigentlich einen Spielgrund haben, um neue Ideen, Innovationen zu testen. Und das ist auf allen Ebenen. Ja, wenn ich eine neue Würstchenbude morgen aufmache, dann habe ich vielleicht ein besseres Rezept für meine Soßen und trete damit in den darwinistischen Wettbewerb und werde von diesem System ausgefiltert oder in die Höhe gespült. Und das ist das Wesen eigentlich unseres Wirtschaftssystems. Und für ganz viele neue Geschäfte, die man aufmacht, weiß ich, eine neue Modeboutique oder ein Fuhrpark, eine Spedition, also da sind im Grunde die Geschäftsmodelle sehr bekannt und man macht dann Innovation immer irgendwie auf einer bestimmten Ebene, aber in kleinerem Umfang und die Risiken sind da in der Regel überschaubar und deshalb kann man dann je nach Geschäftsmodell braucht man teilweise auch sehr wenig Kapital, manchmal kann man das aus dem Cashflow sogar starten, weiß ich, ein Beratungsgeschäft, also aber wenn man jetzt einen Fuhrpark erstmal sich anlegen muss, braucht man ein bisschen Capex, aber dann stehen dagegen ja auch Lastwagen und so weiter, also kann man dann zu einer Bank gehen und die gibt einem dann ein Bankdarlehen und kann auch in etwa abschätzen, was da so passieren wird und wenn alles schief läuft, dann kriegen sie ihr Geld auch zurück, weil ja da kollaterale Investitionen zur Verfügung stehen. Nun gibt's aber Geschäftsmodelle und insbesondere im Hightech-Bereich, wo ein sehr hoher Innovationsgrad herrscht, wo teilweise recht heftige Investitionen zunächst mal nötig sind, bevor man überhaupt ein Produkt hat und wo der Geschäftserfolg sehr schlecht voraussehbar ist. Ja, wenn man wirklich ein ganz neues Geschäftsmodell testet, weil man ganz neue Halbleiter-Hardware entwickelt und keiner weiß, ob es dann wirklich einen Markt dafür gibt oder teilweise weiß man nicht mal, ob das überhaupt möglich ist, so etwas zu entwickeln. So, in diesen Bereichen, wenn man da als Unternehmer tätig sein will, dann ist man entweder ganz, ganz reich aus irgendeinem Grund und kann selber dieses dann benötigte Eigenkapital zur Verfügung stellen. Denn eine Bank gibt dafür kein Darlehen, dafür sind die Returns nicht hoch genug und auch keine Kollateral. Also wenn ich nur Leute einstelle und ein paar Computer aufstelle, wenn das nicht funktioniert, dann ist da nichts mehr im Falle einer Insolvenz zu holen. Deshalb kann man das nur mit Eigenkapital machen. Und da ist dann eben die Idee, gut, wenn man nicht aus Versehen als Unternehmer sehr, sehr reich ist, weil man vielleicht vorher schon mal ein Unternehmen hatte und da irgendwie einen riesen Exit und einen riesen Gelder daraus gezogen hat beim Verkauf, was teilweise auch im Silicon Valley und auch teilweise mittlerweile in Europa ja auch schon passiert. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann braucht man einfach einen Geldgeber, einen Eigenkapitalgeber. Und das sind dann diese Venture Capital oder Wagniskapitalgeber, die letzten Endes bereit sein müssen, komplett auch ihren Einsatz zu verlieren, wenn die Sache nicht aufgeht. Und das kommt auch häufig vor. Und deshalb gibt es dann da ein Modell, und das ist das, was die VCs typischerweise verfolgen, dass man dann eben einen Fonds bei institutionellen, typischerweise Investoren, raised, wie wir es nennen, auflegen, also Geld sich holt. Die investieren da rein in den Fonds und den managen dann Gesellschaften wie zum Beispiel Ventec, das ist eine Managementgesellschaft. Die machen dann aus so einem Fonds nicht ein Investment, sondern 35 und in verschiedene auch Modelle, Technologien, die zu der Zeit halt höchst innovativ sind und versuchen damit dann mit denen auch immer wieder dann und einen großen Teil auch auf den Ausfällen diese zu kompensieren über sehr hohe Gewinne, wenn es denn dann doch funktioniert. Deshalb müssen die Geschäftsmodelle, die mit Venture Capital finanziert werden, auch potenziell sehr stark skalierbar sein und einen sehr starken Wertzuwachs ermöglichen, damit man sozusagen die Flops auch damit dann mit den Gewinnern ausgleichen kann.
Und das heißt im Prinzip eure, also um das sozusagen so ein bisschen in meinem Auge, wie du das jetzt aufgezeichnet hast, im Prinzip habt ihr ja das Geld eingesammelt und ihr setzt eben nicht auf eine Firma, weil dann wäre das ja dieses singuläre Risiko, sondern durch die Streuung schafft ihr es, sozusagen im besten Fall, dass ein Return für die Investoren rauskommt und ihr müsst halt die Entscheidung fällen, wo ihr investiert und dann geht ihr auf die entsprechend ja vielversprechenden Firmen und Modelle und Teams wahrscheinlich.
Genau, so ist es da so eine übliche Quote, ohne jetzt, also es ändert sich natürlich immer, aber von 10 Firmen hat man wirklich in der Regel 5, manchmal 6, die irgendwo zwischen gar nichts und 0,5 mal das Geld zurückspielen. Mhm. Und dann sind da vielleicht 2, 3 Firmen, die machen 5 mal den Einsatz oder 4 bis 7 mal. Mhm. Und wenn es gut geht, hat man eine von 10, die deutlich oberhalb von 10x liegt. Mhm. Im Mittel versucht man so einen Fonds gross, also vor Gebühren und vor Management Fees und so weiter, ungefähr 2,5 bis 3 Mal zurückzubringen für den Investor, ja, also vom Multiple her. Und das dauert dann aber auch gerne mal 10, 12, 14 Jahre. So, ja. Und damit ist es insgesamt etwas lukrativer als, sagen wir mal, reine Börsenfonds. Es sollte etwas lukrativer sein, sonst macht es nicht viel Sinn für den Anleger, denn die Liquidität ist sehr viel schwerer vorauszusagen. Ja. Dann wäre es länger gebunden. Aber so funktioniert das Modell.
So, und für euch in dieser VC-Welt ist ja KI, so wie für viele andere auch, sehr, sehr spannend. Ja. Das ist ja der Grund, warum wir heute auch hier zusammen sind. Absolut, ja. Und wenn wir darauf jetzt mal schauen und du sozusagen so einfach mal auf KI guckst, warum ist das für dich so interessant? Und warum ist das jetzt auch heute im Jahre 2026 so ein spannendes Thema und war es in 25 auch? Aber was macht's? Warum ist es spannend und was macht's heute so spannend?
Also ich schicke mal voraus. Ich glaube, ich bin persönlich davon überzeugt, auch gerade jetzt zurückblickend auf diesen letzten 27 VC-Jahre, wir haben es hier wirklich mit einer unglaublich spannenden Revolution zu tun. Also das ist so die Kategorie, die alle 10 Jahre mal kommt, wenn überhaupt. so wie vielleicht vergleichbar mit wirklich der Erfindung oder der Einführung eines Internets, vielleicht der Revolution des mobilen Internets, so in dieser Kategorie spielt das mindestens. Ja. Und ich werde gleich ein bisschen erklären, warum ich das glaube. Aber wir haben es hier mit einer sehr, sehr kraftvollen neuen Innovationsplattform zu tun. Und woran mache ich das fest? Da gucke ich jetzt ein bisschen auf meine eigene Mustererkennung. Ja, VC ist nicht unbedingt der intelligenteste Mensch, oder der analytischste, aber wenn er lange im Geschäft ist, dann hat er einfach so eine Mustererkennung in seinem Hirn reinprogrammiert, ein bisschen wie ein AI-Netzwerk. Und da ist für mich eigentlich immer ein Kennzeichen von so wirklich umwälzenden, revolutionären und dann auch nachhaltigen Umbrüchen, Innovationsumbrüchen, sind immer gekennzeichnet durch so eine gewisse Mehrdimensionalität von Innovationssträngen, die dann aufeinander zulaufen und so konvolenter wie so eine Supernova irgendwann also zusammenlaufen und dann da explodieren. Was meine ich damit? Das können reine Technologie Evolution sein, aber underlying oft bei uns in unserem Gebiet ist ganz oft das Moore'sche Gesetz, ne? Also Semiconductor wird immer schneller, immer mehr Transistoren, so das läuft ja schon lange. Aber das können auch bis hin zu sozialen Umbrüchen sein. Ich erinnere daran, damals, als ich so anfing, professionell, hatte man sich entschieden, die Telekommunikationsbetreiber zu privatisieren. Das war eigentlich eine politische Entscheidung. Natürlich stand dahinter irgendwie ein Wille. Ja, man wollte da nicht mehr diese Post- und Telegrafendienste, sondern man wollte jetzt Wettbewerb im Netzbereich. Man kann so, das sind auch Umbrüche, das war zum Beispiel ein großer Grund, warum das Internet entstanden ist, weil damit dann die Einführung und das Verlegen von hochmodernen Glasfasernetzen und so weiter überhaupt erst in Schwung kam und das Kapital dafür da war. Dann wurde ausgebaut und einmal lag da eine wahnsinnige Bandbreite, die man mit digitalen Daten füllen konnte. War eine Grundvoraussetzung, dass überhaupt ein Internet möglich war. So, und wenn dann so verschiedene Sachen zusammenlaufen, wie damals, weiß ich, beim Internet war es dann das Vorhandensein von Computern, die standen schon auf dem Tisch, isoliert bei den Leuten zu Hause, weil da wurde dann mit PCs rumgespielt schon und weiß ich, die bessere Schreibmaschine war das zu der Zeit, ne, Textverarbeitung gab es schon so. Und jetzt konnte man die auf einmal vernetzen und auf einmal gab es ein Protokoll, das kam von der DARPA, das war da entwickelt worden, ja, dieses der Stack, der Kommunikationsstack, der im HTML unterliegt. Und dann kam die Erfindung auch noch auf der Softwareseite von Browsern. Und so kommt das zusammen auf einmal. Und 1996 explodiert das sozusagen alles miteinander. Und da ist dann eine neue Plattform. So, wenn wir das jetzt auf AI mal ein bisschen projizieren, also ich wollte nur erläutern, was ich meine mit so einer Mehrdimensionalität, dann sehe ich da so drei Hauptstränge. Der eine ist der AI unterliegende Mathematik, die ist aber im Grunde, also die hat angefangen, kann man sagen, in 40er Jahren, das kann man mal nachgoogeln, ja, da gab es also wirklich schon über sehr, sehr lange Zeit Mathematiker, die daran, wie so oft in der Technologie sind ja oft die Mathematiker sehr, sehr weiter voraus und haben noch gar keine Anwendung und da wurde also wirklich über Jahrzehnte Forschung gemacht und Dinge, neue Paradigmen entwickelt. Dann haben wir das Internet, was dann auf einmal entsteht und zum ersten Mal, auch erst nach einer gewissen Zeit, diesen wahnsinnigen Datenpool und den Zugriff auf Daten, öffentliche Daten, Bilddaten, alles, was man sich vorstellen kann, ermöglicht, die man dann zum Trainieren braucht, ja, von neuronalen Netzen und so weiter. Und dann natürlich wieder die Hardware, ne, die darunter liegt, die Processing Power, die auch ein bisschen zufällig, die wurde halt immer weiterentwickelt, ist aber nicht nur rein jetzt, dass es mehr Transistoren sind, sondern es ist auch eine Art Prozessortechnologie, die nötig war, also eine Architektur, eigentlich eine architektonische Innovation, die auch ein bisschen zufällig entstanden ist, weil da kommen wir aus der Bild- und Videobearbeitung mit diesen Graphical Processing Units von einem damaligen Nischenplayer namens Nvidia entwickelt, oder die waren einer der Player, die da sich getummelt haben und das waren diese berühmten Grafikkarten, die man bei seinem PC nachrüstete, damit der schneller Spiele abspielen konnte. Und die haben eine inhärente, sagen wir mal, Parallelität, also eine, die wurden insbesondere eben auf sehr starke parallele Datenverarbeitung ausgerichtet, mathematische Operationen, wo dann auf einmal so im, das muss so 2018 rum, wurde auf einmal klar, Mensch, das eignet sich ja wie die Faust aufs Auge, um die dann damals in Mode kamenden Deep-Learning-Netze mit Matrizenoperationen sehr schnell in Echtzeit zu machen. Und so kommt das so zusammen alles und entsteht dann auf einmal, macht's Boom, und ich würde da so das Jahr 2020 vielleicht, du sagtest jetzt 2022 war ein ChatGPT, aber so 2020 war das dann auf einmal alles da und man konnte da loslegen und man sah dann die ersten Ergebnisse vielleicht in 2022. Ja.
Und das heißt aber, also was ich schon höre, so aus deiner Perspektive sozusagen, du glaubst, das ist durchaus eine, du hast gesagt, eine nachhaltige Revolution. Das ist also nicht so wie manche andere Sache, die als Trend diskutiert wurde, wo man sagen kann, ja, kann man jetzt mal auch ein bisschen hypen vielleicht, aber wird vielleicht auch wieder verschwinden. Ja, also ich habe jetzt gerade vor einigen Tagen gelesen, dass irgendwie von Meta das Metaverse teilweise wieder abgeschaltet wird. Das war für mich eher so ein Geht-wieder-weg-Hype, zumindest teilweise. Ja. Aber bei KI sagst du, da gibt's eben genügend, was wirklich, was einfach so fundamental ist, dass das bleiben wird und dass das nachhaltig bleiben wird.
Ja, und wie gesagt, diese Mehrdimensionalität, die das ermöglicht hat und auch so manchmal auch so ohne ein Business-Interesse. Also diese Fads, diese Hypes, die nur so kurz mal da sind, so die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, übrigens in meiner Szene permanent, ja. Also das ist ein Kommen und Gehen und ich könnte dir da x solcher nicht nachhaltiger, also nachhaltig ist im Sinne von, ja, dass es dann wirklich bleibt, ja. Da könnte ich x Trends, die da irgendwann mal von VCs rumposaunt wurden und von Foundern und dann wird versucht, da irgendwie was zu machen. Die sind aber meist so ein bisschen eindimensional, ja. Du erwähntest das Metaverse, da hat man dann mit VR und AR gedacht, ja, jetzt kann man irgendwie, und dann kommt, weiß ich, selbst sowas wie die Blockchain, ja, das sind alles lustige Technologien, die sind auch toll, da kann man auch was mit machen. Aber das sind im Grunde, das ist eine Idee. Ich dezentralisiere einen Ledger, ja, das ist eine super Idee, und dann gucke ich, was ich damit machen kann, und da fällt mir vielleicht noch Bitcoin, ist auch eine tolle Innovation. Aber mir fehlt da komplett diese Mehrdimensionalität. Das sind so Sachen, die dann auch mal durchaus, das kann auch mal regulatorisch bedingt sein. Ja, also wir haben gerade einen Riesenhype in Defense, ja, weil jetzt eben aus Governmental Sicht irgendwie gesagt wird, hier muss jetzt Geld rein. Na klar, dann ist das auch ein Trend. Ist vielleicht sogar relativ nachhaltig, weil da vielleicht lange gesponsert wird. Aber Dekarbonisierung, Klima, ja, da wird gesagt, wir müssen dekarbonisieren, dann ist das ein regulatorisch erzwungener Trend und dann natürlich passiert dann da Innovation, aber es kommt nicht aus verschiedenen Dimensionen, ja. Wir hatten jetzt bei der Dekarbonisierung bisher nicht was, um das mal als Beispiel zu nehmen, da ist jetzt aus meiner Sicht keine Technologie, die jetzt grundlegend irgendwas völlig Neues. Man benutzt da eben bekannte Mechanismen, um da hinzukommen und schaut, wie man es hinkriegt. Aber ja. Und das ist eben bei AI wirklich anders. Und wir haben jetzt auch noch auf diesem, was ich jetzt bisher besprochen habe, passieren jetzt seit 5 Jahren natürlich jetzt auch auf der Software-Ebene dann jetzt nochmal unheimliche, jetzt gibt es jetzt so viel Energie rein, dass da jetzt auf dieser Plattform, auf dieser Innovationsplattform jetzt, also ich kann gar nicht gucken, wie schnell es geht, alle 3 Monate ist da wieder ein neuer Durchbruch und es ist ein wahnsinniges Tempo, wie ich sage, habe ich eigentlich in dieser Geschwindigkeit selber noch nicht gesehen.
Wenn du da jetzt aus deiner Investorenbrille drauf schaust, ja, wie schaust du da, kannst du da ein paar Worte zu sagen, wie schaust du drauf? Was ich ganz spannend finde, im Moment habe ich das Gefühl, ein Startup, das nicht sagt, wir machen KI, gibt's gerade gar nicht mehr.
Nee, gibt's nicht.
Ja, gibt's nicht mehr, ja. Aber sozusagen, wie guckst du da sozusagen, weil es ist ja eher unwahrscheinlich, dass das nächste OpenAI da gerade an der Ecke steht und du in sowas Fundamentales, das ist ja passiert schon, investieren kannst, ja. Wie schaust du da mit einer Investorenbrille auf diese KI-Themen? Ja. Wo schaust du da sozusagen, was sind so Positivbeispiele, was du da siehst und was sind vielleicht aber auch die Dinge, sagst du, boah, da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, wir haben da große Diskussionen auch in unserem Team und ongoing. Ja, das ist jede Woche manchmal ein bisschen wieder anders. Nochmal einen Schritt zurück, als VC stellt man sich ja im Grunde immer die Frage, wenn einem Startup da präsentiert wird, warum hast du Unternehmer oder ihr Unternehmer eigentlich ein Recht, überhaupt hier zu spielen? Also was, wie könnt ihr überhaupt eine Position in diesem hochkompetitiven Markt, in dem ihr alle ja seid, wie könnt ihr da euch durchsetzen? Und da redet man immer von diesen, früher sagt man Competitive Entry Barriers oder Moat, der Burggraben, ist jetzt das neue Wort, ja. Was sind eigentlich die sozusagen die Einstiegshürden, um sich gegen Competition abzugrenzen und dann ein Spiel machen zu können und dann vielleicht auch hohe Margen bekommen zu können? So, das ist also eine fundamentale Frage, die bei jedem Venture Investment gestellt wird. Und in der AI ist das jetzt also eine ganz schwierige Frage, und auf die es relativ komplexe Antworten, wahrscheinlich auch nur Teilantworten derzeit gibt. Denn wenn ich jetzt mal nur das Beispiel nehme, du hast sicherlich mitgekriegt, die Börsencracks, die es gab jetzt gerade, nicht wegen des Kriegs, sondern davor schon im Februar wegen der sogenannten SaaS-Pokalypse, ja, diese Software, also Enterprise-Software-Firmen, die meist mit SaaS, also Software as a Service, da unterwegs waren. Ganz bekannte Modelle, die man ganz schön predictable als Analyst bei einer Investmentbank voraussehen kann. Und dann konnte man damit KPIs die Firmen bewerten. Also war so ein eingefahrenes, schönes Segment, wo man investieren konnte und wo auch VCs viele Investments gemacht haben. Auf einmal sagt die AI, warte mal, vielleicht kann ich das an einem an einem regnerischen Nachmittag mal kurz nachprogrammieren mit meinem Cloud-Code-Agenten, ja. Und ich brauche gar kein CRM-System mehr von einem Hersteller zu kaufen, weil ich das am Sonntag komplett mir einfach erstellen lasse. Und dann kann ich das für meine Firma benutzen. Und das hört sich jetzt verrückt an, aber wir haben zwei Portfoliofirmen, die das so gemacht haben, ja, ein CRM-System einfach sich selber gebastelt haben mit AI. Und dann fragst du dich natürlich, okay, also die Softwareentwicklung zum Beispiel ist also nicht mehr jetzt irgendein Mode irgendwo graben. Und was denn dann sonst? Was gibt es denn da sonst? Ja, und kann ich dann vielleicht mit Anthropic morgen jede Software erstellen? Ja. Und gut, das ist also eine große Diskussion derzeit. Wo wir hingucken im Moment bei AI, wir haben so ein bisschen die These, dass es da schon trotzdem weiterhin Modes gibt. Wir glauben eigentlich auch nicht, dass es das Ende jeglicher Software-Publisher-Modells ist, dass es für die keinen Grund mehr gibt, sondern nur noch für eine bestimmte Klasse von Software-Publishern. Und es wäre jetzt auch eine längere Diskussion, aber ich sage mal zum Beispiel, wir glauben an Firmen, die ein sehr tiefes, vertikales Industrieverständnis haben. Vertikal im Sinne, dass sie also Workflows sehr gut verstehen. Die Workflows sind nach wie vor auch mit AI immer noch Dreh- und Angelpunkt von Unternehmenssoftware und man kann dann AI da benutzen. Aber da kann man also durchaus sich abgrenzen, wenn man da ein sehr gutes Verständnis hat. Proprietäre Daten, Trainingsdaten, um so ein paar Highlights mal zu nennen, da gibt's, ich glaube, mittlerweile 8 Burggräben, die da gehandelt werden, aber einer ist also proprietäre Daten. Du machst irgendeine Anwendung, Unternehmensanwendung, bei der, um ein Beispiel zu geben, eine unserer Portfoliofirmen, die dann da sich um das Thema Requirement Management kümmert. Da musst du einfach aus riesig komplexen Tendern, solchen Aufforderungen, mal Angebote zu schreiben zu ganz komplexen Maschinen, was weiß ich, Gasturbinen oder so, Tausende von PDFs, musst du diese ganzen Daten, die natürlich da auf konfidenzieller Basis nur miteinander ausgetauscht werden, von Anbieter zu Abnehmer, diese Daten haben, um die AI zu trainieren. Und die hat jetzt Anthropic nicht, weil die mit dieser Firma da nichts zu tun haben, mit dem Kundenkreis nichts machen. Ja. Mhm. Da gibt es jetzt so einige, aber wir müssen da neu drauf gucken und wir müssen auch wirklich alle 3 Monate, sage ich schon fast, wieder neu drauf gucken, weil das wirklich diese Burggräben, die wir so ein bisschen über die letzten Jahre, ja, die hatten sich so ein bisschen verstetigt, die kannte man, die werden etwas durcheinander gewirbelt.
Ja, jetzt hast du, also verstanden, ja, und jetzt hast du eingangs ja ein durchaus positives Bild darauf gezeigt, dass das eben mehr eine nachhaltige Revolution ist, die wir gerade sehen. Gibt es auch Dinge, wo du sagst, so, vielleicht ist auch bisschen Hype drin bei allem Positiven. Ja, also ich will nicht so weit gehen und zu sagen, ist da so viel Hype drin wie in der Dotcom-Bubble 2001. Ja, aber sozusagen, gibt es da auch Aspekte, wo du sagst, ja, also vielleicht fließt da auch zu viel Investment im Moment rein oder zu viel Aufmerksamkeit, oder sagst du eigentlich nicht?
Naja, das ist eine große Diskussion, insbesondere wenn wir jetzt mal über den Teich gucken nach Amerika oder man könnte auch China schauen, in Europa sehen wir das ja viel weniger, wo wirklich die fundamentale Horizontaltechnologie gebaut wird und auch mit den entsprechenden Hardware-Ressourcen versehen wird. Da reden wir von diesen AI-Data-Center. Das ist ja, also das sind ja Ausmaße, ich weiß nicht, vielleicht auch für deine Zuhörer interessant und wer sich damit nicht täglich beschäftigt, der kennt das vielleicht nicht, da werden ja zig Milliarden investiert in allein die Hardware-Infrastruktur, um solche Modelle, solche LLMs laufen lassen zu können, ja, die wir hier so auf dem Schreibtisch, jemand, der da irgendwie ChatGPT benutzt, also der fährt dieses Prompt dann ja in ein Datacenter rein. Das sind Ausgaben, ich glaube mittlerweile, wir liegen ungefähr bei so einem Gigawatt, das wird immer mit dem Stromverbrauch wird das gemessen. Bei so einem Gigawatt Center werden 50 Milliarden Dollar ungefähr fällig als CapEx-Investment. 50 Milliarden, ja, das ist so das Ausmaß von einem sehr großen Fab für Semiconductor. Ja. Mhm. Und die bauen, und das Ding wirft dann jetzt, glaube ich, die letzten Zahlen, ich glaube, wenn es gut läuft, wenn das fully loaded ist, wirft das dann so ungefähr im Moment mit den Token, die dann bezahlt werden, 10 Milliarden Dollar im Jahr ab an Umsatz. Das ist noch kein Reingewinn. Ja. Das sind also Ausmaße, die da investiert werden. Und wir reden jetzt gar nicht nur von der Truppe, die dann auch noch Anthropic oder OpenAI an Ingenieuren da beschäftigt. Das kommt ja noch alles oben drauf. Und diese Firmen bluten ja Geld im Moment. Da gehen ja Milliarden im Jahr zig Milliarden durch, die verloren werden. Das heißt, im Venture Capital Business reden wir immer von einer J-Curve. Das ist ja so ein allgemein bekannter Begriff, wo wenn ich in einem Unternehmung irgendwie Geld investiere, dann gehe ich unter Null und irgendwann verdiene ich mal so viel Geld, dass es Break-Even gibt und dann verdiene ich das Geld wieder zurück. Ne? Dann habe ich so eine J-Curve und dies, also so tiefe J-Curves, wie diese Firmen haben, haben wir noch nie gesehen. Also das selbst im Semiconductor-Bereich gibt es das nicht. Und da werden natürlich jetzt viele Fragen gestellt, ist das denn nachhaltig? Werden diese Dinger überhaupt profitabel? Und wenn man dann ich habe die Zahlen letztens gesehen, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist, glaube ich, Anthropic, die ja dieses Jahr an die Börse gehen wollen, im Sommer irgendwie, die sind in einem Jahr von 1 Milliarde ARR, also Annual Recurrent Revenue, auf 14 Milliarden gewachsen. In einem Jahr. Faktor 14 von einer in solchen Höhe von 1 Milliarde aus. Ja. Das ist also super. Da denkt man erstmal, das ist ja Wahnsinn, das sieht man ja, was da möglich ist. Wenn man aber tiefer reinzoomt, dann wird sehr schnell klar, dass sehr viel von diesem Umsatz möglicherweise nicht recurrent ist, so wie wir das bisher kennen aus irgendwie einer SaaS-Company, die an irgendein Großunternehmen da Seats verkauft, ja, also Sitze, ein CRM-System oder hier SAP, ja, verkauft da über Jahre die Sitze, sondern da ist natürlich noch ganz viel explorativer Umsatz. Das sind du kannst heute in jede Firma gehen, jeder spielt irgendwie mit AI rum. Jeder sagt, ich muss das rausgehen. Hier, Hermann, geh du mal gucken, was du da machst. Dann kauft der Lizenz für 200 Euro. Ja. Ja. Und das sind tausend, zigtausende, hunderttausend von Firmen. Und so erklärt man sehr schnell, dass da irgendwie Milliarden an Umsatz kommen. Ob die dann das nach 6 Monaten einstellen, sei aber ganz nett, aber so richtig gebracht hat es nicht. Das weiß heute noch keiner. Ja.
Das heißt, das Bild, was du für mich gerade so ein bisschen zeichnest, ist sozusagen auf der einen Seite, da ist durchaus das Potenzial da, dass da Dinge überhyped werden und die große Frage, kommt es wieder? Aber du kannst auch nicht sicher sagen, ob es vielleicht doch sehr sinnvolle Investments sind, weil wir wissen es nicht. Wir sind eigentlich zu früh in dem Ganzen und wir müssen da uns eigentlich verabreden für in, ich weiß es nicht, 3 Jahren und dann können wir zurückgucken und dann wissen wir vielleicht ein bisschen mehr. Alles wissen wir dann immer noch nicht. Ja, ich glaube auch manche Sachen aus 2001, die können wir jetzt erst beurteilen.
So ist es. Und wir werden natürlich gerade bei diesen Hardware-Ausgaben, da bin ich überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren da unheimliche Skaleneffekte und neue Innovationen sehen werden, sodass das auch zurückkommen wird. Also ich weiß nicht, Faktor 10 weniger ist da sicherlich denkbar über die nächsten Jahre, muss man gucken. Ja. Also das wird sich verändern und wir wissen es nicht. Und ich würde auch jedem raten, sich nicht kirre machen zu lassen, gerade von jetzt diesen Doomsday-Sayern, die da rumlaufen. Sagen, die AI wird uns alle arbeitslos, dann wird keiner mehr einen Job haben und was soll ich meinem Kind raten und es wird alles wegfegen und so. Das sind natürlich, es ist Science Fiction, dafür hat keiner Daten. Das ist ja einfach nur, ich kann mir da jetzt Geschichten erfinden, das kann ich auch machen natürlich, das ist ja auch nicht verboten, das soll man auch tun. Ich kann auch positive Geschichten, kennst du vielleicht auch, die Geschichten, die dann heißen, wir werden quasi alle nicht mehr arbeiten und so viel Reichtum wie nie zuvor haben und wir wissen gar nicht mehr, was wir mit unserer Zeit, unserem Geld anfangen sollen. Da ist da nur so aus den humanoiden Roboterfabriken raussprudelt. Das weiß keiner, das wird man dann rausfinden. Es wird sich nicht aufhalten lassen, aber ich bin da recht positiv gestimmt und ich glaube, Menschen haben immer so einen gewissen Bias zum Negativen. Das ist ganz, ganz menschlich, weil man sich immer das Negativszenario viel, viel besser vorstellen kann. Ja? Ich weiß heute genau, vielleicht schon kann ich mir vorstellen, welche Art von Jobs es nicht mehr geben wird oder welche Art von Tätigkeiten von einer AI übernommen werden. Das kann ich sehr schnell aufzählen. Ich weiß aber nicht, welche neuen Jobs es geben wird.
Ja.
Ich wusste früher auch nicht, dass es Influencer geben wird, aber ich konnte mir vorstellen, dass vielleicht Retail-Geschäfte mit dem Internet ein Problem kriegen, weil man einen Online-Handel hat oder so. Ja? Also das Negativdenken ist immer einfacher. Das Positivdenken ist viel schwieriger.
Christian, eine letzte Sache vielleicht auch, wo mich vor allem auch der positive Blickwinkel drauf interessieren würde. Wir haben jetzt bei KI, die Beispiele, die du genannt hast, waren doch durchaus USA-lastig, du hast USA und China erwähnt, wir sind aber ja hier in Europa. Was ist so deine europäische Sicht auf KI? Haben wir da eine Chance? Welche Chance haben wir? Ganz kurz, einfach nur ein kurzer
Snapshot. Ich glaube, wir haben da eine gute Chance. Man muss da nüchtern drauf blicken und wie gesagt, wir haben hier weder die finanziellen Mittel zur Verfügung, warum wir eine lange Diskussion haben. Wir haben das nicht, dass wir jetzt in diesem Ausmaß, wie wir es in Amerika und in China sehen, einsteigen können, da also in die fundamentale, horizontale Technologie. Ich glaube, das muss man einfach mal akzeptieren. Es gibt immer wieder Versuche. Vielleicht gerade jetzt jüngst in Frankreich, ein Startup hat in der ersten Runde 1 Milliarde geraised hier. Der Ex-Meta-AI-Chef hier, ein Franzose, der das auch. Also vielleicht passiert da auch noch was, ich weiß nicht. Aber im Moment würde ich sagen, in Europa die Chance ist eigentlich diese horizontale Technologie zu verwenden und durch geschickte Kombination eben dann so ein bisschen das, was ich so als vertikale AI bezeichnen würde, gerade in diesem Industrie 4 oder 5.0 ist mir egal, also moderne Industrie, Digitalisierung, da haben wir irre viel hier in Europa, ja, wir haben hier die Kunden alle, wir können die Kunden da mit AI sozusagen ausstatten und dafür braucht es noch sehr viel Software, auch Hardware und ganz schlaue Founder, die da sehr große Opportunities haben. Und das ist das, was wir uns im Moment angucken und auch täglich sehen. Ja. Mhm. Und ich meine, oft ist ja so, dass derjenige, der Foundational-Technologie benutzt, sogar am Ende mehr Marge macht als der die da drunter liegenden Technologie-Layer hat. Ja, denken wir an die unfassbaren Margen von eines Googles, der irgendwie 2000 auf einmal erschien. Darunter liegen Telekommunikations-Operators, die irrsinnige CapEx investiert haben, aber die haben nie diese Margen gesehen. Ja. Die hat dann eine Google abgegriffen oder andere Player. Von daher bin ich da recht positiv und ich sehe hier auch unheimlich viel Aktivität, auch gerade in Deutschland. Das Know-how ist auf jeden Fall da. Wir haben auch brillante AI-Köpfe hier, also da stehen wir nichts nach. Frankreich sehr stark, Mathematik wird ja sehr, sehr hochgehalten in Frankreich. Da gibt's auch wirklich, und die kommen dann auch wieder zurück aus USA teilweise. Also das ist gut.
Gut, finde ich ein schönes, positives Bild. Und macht Mut irgendwie, ja.
Ja, sollte.
Im Sinne der Zeit müssten wir so ein bisschen zum Ende kommen. Wenn du nochmal so Revue passieren lässt, ja, ich habe so ein bisschen eingeleitet mit so deiner, ja, und um deine Einschätzung gebeten. Ist es ein Hype? Ist es ein gerechtfertigter Hype? Wenn du einfach nochmal so ein bisschen drüber nachdenkst, was wir heute diskutieren haben, was sind so vielleicht so die drei, ja, kurzen Takeaways, die man sich merken kann? Was kann man mitnehmen aus der heutigen Folge?
Ja, vielleicht, also vorab, fürchtet euch nicht vor AI, ja. Und wenn jemand fragt, gerade auch so mit Blick auf die Kinder, die ich auch habe, was soll man denen eigentlich raten, würde ich heute sagen, das gilt für jeden, auch Leute, die schon im Beruf stehen, nicht unbedingt nur in der Ausbildung, entwickelt eure eigenen Skills in der Nutzung von AI. Das kann jeder tun, ja, und das wird in Zukunft sicherlich wichtig sein. Man muss nicht unbedingt AI entwickeln, wo man AI auch Sachen entwickeln kann, aber die Nutzung, die Anwendung, da sollte jeder sich drum kümmern. Und das geht dann eben, fängt an mit ChatGPT ein bisschen Fragen stellen und ein bisschen prompten und geht dann. Das ist so der erste Rat oder der erste Takeaway, den ich geben würde. Ansonsten, ich habe einen positiven Ausblick auf AI. Ich bin überzeugt, dass die Produktivität von uns allen in einem unerwarteten Ausmaß verbessert wird. Und ich tendiere zu der historischen Sichtweise, dass das Steigern von Produktivität sich immer in gesteigerten Wohlstand übersetzt hat. Wie man dann Wohlstand verteilt, ist dann eine andere Geschichte. Vielleicht gibt es dann da auf einmal Wohlstand, der sich zu sehr an ein paar wenigen Stellen ansammelt. Dann muss man das vielleicht wieder ein bisschen umverteilen. Das kann alles sein. Aber zunächst mal sage ich, höhere Produktivität ist gut und führt zu höherem Wohlstand und von daher positiv.
Ja.
Dritter Takeaway, vielleicht eine kleine Skepsis, aber ich weiß auch nicht, aber wenn ich eine Skepsis ausdrücken sollte, ich bin ein bisschen skeptisch bei dem Hype oder jetzt, was jetzt gerade hochkommt, diese Physical AI, das kommt, das sehe ich kommen, das wird aber verkauft so ein bisschen, jetzt haben wir endlich das Gehirn für den Roboter, den wir ja immer wollten. Ja, das ist richtig, wir haben jetzt das Gehirn, da glaube ich dran, das ist jetzt wird immer schlauer und sehr, sehr schlau. Aber der humanoide, insbesondere Roboter, also dieser Küchensklave, der zu Hause arbeitet, der Butler, der basiert leider immer noch auf elektromechanischen Systemen, ja, wohingegen unser Körper ein biologisches System ist. Und das wäre auch nochmal ein Podcast in sich selbst. Aber der Unterschied ist so gravierend vom System her, übersetzt sich in eine unheimlich schlechte Energiebilanz dieser Mechanik, dieser Elektromechanik und so weiter und so fort, so dass ich da ein bisschen Skepsis habe, dass wir das in den nächsten Jahren dann hier von Elon uns da die ersten Roboter nach Hause geliefert werden.
Das ist Christian, ja, ich bin begeistert, mit einer Ausnahme von deinem optimistischen Blick in die Zukunft. Ich bin ein bisschen frustriert, dass ich doch weiterhin die Spülmaschine ein- und ausräumen muss.
Ja, genau.
Zumindest auf absehbare Zeit. Ja, aber nein, also ich glaube sehr, sehr positiver Spin auf die Geschichte. Ich hoffe für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch spannende Einblicke. Jetzt habe ich noch meine normale Abschlussfrage. Christian, hast du eine Empfehlung für ein Buch oder einen Podcast für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, aus meiner Welt, für die, die das nicht so kennen, also zwei Podcasts in Deutsch. Gibt es den Deutsche Startups Podcast. Das gibt einen sehr guten Überblick über alles, was passiert im deutschen Startup-Ökosystem. Mhm. Wenn man es etwas vertiefter Richtung USA, und da ist man ein bisschen näher dran, dann vielleicht an die neuesten Trends, das ist dann dieser All-In-Podcast, The All-In-Podcast, finde ich sehr gut. Der geht so ein bisschen breit auch ran, nicht nur Technologie, auch Märkte, Politik, soziale Themen und so weiter. Das sind so ein paar Silicon Valley-Legenden, die das machen. Und zuletzt noch ein Buch, was ich vor kurzem mit mir einer auf den Tisch gelegt habe, ich gelesen, fand ich sehr interessant. Material World von Ed Conway. Das ist mal so ein Gegenprogramm zu AI und allem. Da wird nämlich sehr spannend dargestellt, wie das ist eine Reise eigentlich durch die Produktion und den Transport der Grundstoffe, die unser modernes Leben eigentlich erst ermöglichen. Wirklich von Öl über Lithium und quer durch Kupfer und wo kommt das her, wie wird das hergestellt, sehr interessant und wo sind auch die Limits und wie wird es auch geopolitisch eingesetzt, also kann ich empfehlen.
Cool, vielen Dank für diese Tipps, hört sich sehr, sehr spannend an. Für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, werden wir das und natürlich auch den Link zu Christian und Ventec in den Shownotes einbinden und jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für den Ritt durch die Welt der KI und die Venture Capital Perspektive heute. Ich danke dir für deine Zeit.
Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.